Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerds Podcast. Hier sprechen wir über Methoden, Trends und Strategien, wie ihr euer Business über Social Marketing verbessern könnt. Von Facebook bis LinkedIn, von E-Com über Lead-Generierung bis Brandbuilding, von B2C bis B2B. Heute für euch am Mikro Alexander Böker und Jan Stranghöner.
Hey Alexander, ich glaube, wir müssen mal über das AdScam sprechen.
Ja, sehe ich auch so.
Dieses Jahr, vor 2 Wochen, waren wir alle zusammen in Köln. Vor knapp 2 Wochen. Je nachdem, wann du jetzt hier die Folge hörst.
Wollte ich gerade sagen.
Worüber sprechen die denn? Wir wollen in dieser Folge einmal die Zeit nutzen, um über das AdScam 2025 zu sprechen. Denn jetzt 2 Wochen sind ins Land gezogen und wir brauchten ein bisschen Zeit, um das Gesehene, Geschehene, Erlebte mal ein Stück weit sacken zu lassen. Und wollen jetzt einmal ins Detail gehen, weil die nächsten Wochen erwarten euch, wenn ihr regelmäßig Nerds Podcast hört, immer wieder aktuelle Folgen mit Speakerinnen und Speakern, die im Detail auf ihre Vorträge eingehen. Aber vorher müssen wir ja einmal sagen, was hat denn eigentlich stattgefunden? Wie ist es gelaufen? Was interessiert euch da draußen? Und wollen einfach mal ein bisschen euch mitnehmen in den Tag, in das Event und in das Vorgetragene, weil dieses Jahr war es sehr voll, sehr dicht im Sinne von Wissensdichte. Und es gab einiges zu erleben. Gestartet sind wir mit einem Opening, was wir gemacht haben, Alexander.
Das stimmt. Übrigens, du gehst davon aus, jeder weiß, was das ist, ne? AdScam, weil weiß jeder.
Ich habe das vor 8 Jahren begonnen, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen betriebsblind.
Vielleicht sollten wir nur ganz kurz sagen, was das so ist.
Die beste, laut nicht unserer Aussagen, sondern von Teilnehmenden und Teilnehmerinnen, die beste Social Ads Konferenz, die du da draußen finden kannst, um zu wissen, was gerade andere, die sehr weit vorne sind in dem Bereich, so treiben, und der Raum, in dem du Gleichgesinnte findest, um einfach mal zu fachsimpeln, was denn gerade so passiert, was sind Ansätze, was funktioniert nicht, was sind die Themen, die mich treiben, worauf soll ich meinen Fokus legen, und das in einem operativen Detailgrad, der so seinesgleichen sucht. Zumindest ist das das Feedback, was uns die Leute geben.
Absolut. Es ist Weihnachten und Geburtstag für die Social Advertising Branche auf einmal im Jahr im September in Köln.
Ganz genau. Unser eigenes Konferenzformat, Eventformat mit über 300 Personen vor Ort, die diesen Tag einmalig machen und dazu führen eigentlich, dass man schon von Klassentreffen sprechen kann. Aber dieses Jahr hatte die Klasse ein paar neue Gesichter, Alexander.
Das stimmt, eigentlich unerwartet viele neue Gesichter, muss ich sagen, was ganz schön ist, ehrlich gesagt. Wie du schon gesagt hast, wir haben ja das Opening gemacht, wir fragen ja auch immer rum, wer ist neu dabei. Und wir haben halt Leute, die demnächst die goldene Anstecknadel bekommen.
wegen rat das doch nicht, Mann.
So wie ich es gesagt habe, klingt es wie ein Scherz.
Ja,
okay. Wie du klingst jetzt wirklich so. weil sie einfach an jedem AdScam teilgenommen haben. Warum machen die das? Weil es ja wie so ein Klassentreffen ist. Man sieht, man trifft sich mit Leuten, die man sonst nicht sieht, und hat einen Austausch auf einer Ebene, den du eben nicht hast bei so generalistischen Konferenzformaten, wo du rumgehst und dann sind doch 80% SEO-Leute. Und dann suchst du die, die sich nochmal mit dem Thema Push-Marketing oder Social Advertising auskennen. Und hier sind es halt nur solche Verrückten.
Ich glaube, das war auch dieses Jahr halt wieder die Challenge, ne? Dieses Line-up und die Vorträge und die Titel und die Themen so zusammenzustellen, dass halt nicht zum einen irgendwie die Leute auf der Bühne sind, die immer da sind, so wie bei anderen Konferenzen, oder auch eine gute Mischung aus Leuten, die vielleicht noch gar keiner kennt, und aber auch irgendwie großen Cases, die auch mal erzählt werden können oder dürfen oder auch bei uns dann tatsächlich zum ersten Mal erzählt wurden. So ein Vortrag wie den jetzt von der Lufthansa in dem Detailgrad das erste Mal auf der Bühne zu haben, das fand ich schon ziemlich geil, und der war auch inhaltlich richtig, richtig gut. Und das hat so ein bisschen am Anfang dann auch direkt das gezeigt, okay, das, unser Versprechen können wir halten. Das sind keine Folien von der Stange, das sind keine Copy-Paste-Vorträge, das sind exklusive Inhalte, die es sonst so nirgendwo bis jetzt auf der Bühne gab. und das halt irgendwie 20 Mal an einem Tag, klar nicht alles irgendwie hintereinander, sondern teilweise auch parallel, aber schon einfach auch ein riesen Commitment von den Speakerinnen und Speakern, das in der inhaltlichen Tiefe so auch mit der Audience zu teilen. Ja. Und das war schon extrem cool zu sehen, dass das so funktioniert.
Was mich diesmal wieder sehr gefreut hat und jedes Mal sehr freut, ist die Abwesenheit von so Chaka-Vorträgen. Also ja. Sozusagen Mindset, es ist eigentlich das Mindset, es ist nicht deine Fachkompetenz, sondern das gibt es nicht. Und was ich dann aber auch gut finde jedes Mal, ist so ein bisschen der Mix aus Vorträgen, wo du sagst, wenn da so ein Vortragscoach sehen würde, dann würde er jetzt wahrscheinlich nicht irgendwie eine 10er-Sterne-Wertung geben oder wenn er die Slides sehen würde, weil es halt krasses Nerd-Level ist.
Ja.
Und welche, wo du einfach auch so wirklich rhetorisch brillante Vorträge hast, wo du auch viel fachlich mitnimmst und dieser Mix ist dann schon irgendwie immer das, was ich dann so reizvoll finde über den Tag. Weißt du, dass auch nicht alle so gleich formatiert sind.
Voll. Ja, wir hatten ja auch einen Vortrag, den wir dann umbauen mussten, ne, wo wir nicht so einen Vortrag ja. hatten, sondern wo der Simon, Marder und ich uns dann tatsächlich in einem Interviewformat auf die Bühne gesetzt haben und so durch die ersten TikTok-Shop-Erfahrungen und Cases und Fuck-Ups gegangen sind, die halt Ed Baker zusammen mit More Nutrition gemacht hatte. Das ist auch extrem gut angekommen und ich glaube, so dieser Formatbruch oder auch diese Unperfektheit der Vorträge in der Art, wie sie präsentiert werden. Ne? Also der Inhalt ist perfekt, also das ist schon inhaltlich sehr gut, aber es ist natürlich hands-on und es sind halt nicht die Leute, die sonst auf den Bühnen stehen und dann da irgendwie auch Massen unterhalten müssen, sondern in dem Fall steht halt die Wissensvermittlung ganz weit vorne. Es sind keine Sales-Pitches und das ist halt schon, das hat auch dieses Jahr wieder sehr, sehr gut funktioniert. Und das ja schon cool zu sehen, auch so, dass die eigene Erwartungshaltung an uns, die wir ja immer, also noch nie aufgeschrieben haben, aber jedes Jahr neu für uns formulieren, dass wir halt auch Leute auf die Bühne stellen, die das erste Mal auf der Bühne waren und dann am Ende sagen können, so, yo, habe ich jetzt zum ersten Mal gemacht, die Erfahrung, fühle mich aber eigentlich ganz gut mit. Also der Alex von Home24, der dann über inkrementelle Attribution und Anteil von Video an Conversion-Kampagnen und Co. gesprochen hat, der arbeitet halt sonst in einem Team international, englischsprachig, musste noch nie auf einer Bühne präsentieren, hat aber letztes Jahr gesagt, weil er im Publikum saß und gesagt hat, ich will das mal machen, stand dieses Jahr zum ersten Mal auf der Bühne, den konnten wir danach gar nicht mehr vor lauter Euphorie bremsen, so, der war total hyped, ich glaube, den werden wir auch, also der hat auch viel zu erzählen und macht extrem viele geile Sachen mit Home24, der war nicht das letzte Mal auf der Bühne, glaube ich.
Aber das ist eben, glaube ich, auch so ein Thema, dass man so ein bisschen Trüffelschwein im Vorfeld sein muss, wir wissen, da draußen ist ganz viel Wissen an Orten versteckt und bei Leuten versteckt, die sich nicht auf Bühnen drängeln, ne?
Ja,
und sagen. Und das muss man halt ein bisschen finden, dann da und mixen mit Leuten, die halt, das ist ja auch aller Ehren wert, gerne auf Bühnen sind und ihr Wissen teilen. Das gibt dann halt so ein das Gesamtpaket.
Ja, ich glaube, die größte Herausforderung jetzt auch für mich so nach dem Adscamp, ich meine, wir machen das jetzt seit 8 Jahren, ist so ein bisschen dieser Anspruch von, es muss noch mehr Detailtiefe und noch mehr von diesen Vorträgen geben, die richtig an die Substanz gehen. Wir dürfen aber halt auch nicht die Leute verlieren oder vergessen, die irgendwie seit 2-3 Jahren am Start sind. Und das war tatsächlich so, am Vorabend-Event dann am Sonntag haben wir so 2-3 Leute gesagt, dass sie bei manchen Vorträgen nicht ganz sicher sind, ob sie da in die Audience gehören, weil es doch schon vom Titel her sehr weit weg ist von dem, was sie selber sehen können, alltäglich machen und was so ihr eigenes Wissen ist. Das fand ich erstmal super reflektiert, weil da ja erstmal so, okay, ne, bin ich überhaupt in der Lage, das, was ich da lerne oder höre, anzuwenden? Und diese Herausforderung stellen wir uns ja auch dieses Jahr oder auch haben wir uns dieses Jahr gestellt, stellen wir uns jedes Jahr. Und ich glaube, wenn man sich das Feedback der Leute durchliest, haben wir keinen verloren. Es war nicht zu komplex, wenn du erst gerade am Start bist, aber es gab schon den einen oder anderen Vortrag, wenn es dann um BigQuery und AI geht. Das ist schon so ein Detailgrad, wo ich sage, okay, da musst du halt technisch affin sein. Da musst du schon alles, was du so ausgeschöpft hast, überhaupt erst kennen, um in die Use Cases zu kommen. Ne?
Ich finde, man kann das ganz positiv sehen. Wenn du mit ein bisschen Erfahrung da bist, findest du Vorträge, von denen du sagst, wo du dich einfach bestätigt siehst in dem, was du machst. Und du findest auch Vorträge, wo du dich überfordert siehst, weil du sagst, ich bin nicht tief genug drin.
Ja, das stimmt.
So, und das ist halt, und das ist eigentlich ein ganz cooler Mix, finde ich. Ich finde es auch immer cool, wenn da nochmal eben nicht 20 Mal erzählt wird, so sieht mein Kampagnen-Setup aus oder auch so produziere ich jetzt Creative, sondern wenn da nochmal, wenn wir noch wen reinschmeißen, der vielleicht auch sonst auf anderen Bühnen steht, wo es aber wichtig ist, dass die Leute mal drüber nachdenken und dann so ein bisschen Input bekommen. Ne? In den letzten Jahren hatten wir gerne mal die Gesa Dischke auf der Bühne stehen. Wir haben dieses Jahr auch mindestens 2 Vorträge gehabt, die so ein bisschen aus meiner Sicht ein bisschen artfremd waren. Wir haben einmal die Lilith da gehabt, die nicht aus dem Bereich Marketing kommt eigentlich, sondern eben no über das Thema, wie baue ich eigentlich Automatisierung und KI-Lösungen, also mit einem Beispiel-Case aus dem Marketing. Und wir hatten auch den den Philipp da, der ja dann sonst wahrscheinlich mehr über quantitative Datenerhebung und hier jetzt eigentlich de facto über Marktforschung gesprochen hat.
Ja, genau. Ja, das ist ja auch wichtig, ne? Wir haben ja auch dann eingeleitet irgendwie so mit diesem Rahmen oder für uns den inhaltlichen Rahmen, dass wir halt früher sehr viele Knöpfe gedrückt haben und unser Anspruch an uns selber ja ist, wir wollen halt der entscheidende Faktor sein und auch bleiben, um dann zu sagen, okay, wie formulieren wir denn heute Hypothesen, wie validieren wir Datenpunkte, wo kriegen wir das eigentlich her, wie kriegen wir eine strategische Perspektive in unser Handeln oder was ist überhaupt die strategische Perspektive, auf der wir arbeiten, auch sowas wie können wir intern Stakeholder besser abholen bei bestimmten Themen, ne? Also gerade wenn ich über diese Marfo-Komponente nachdenke, wir hatten auch einen mega starken Vortrag von Daniel Stauber von Meta, der dann so ein bisschen gezeigt hat, hey, wie viel Tests fährt denn eigentlich die Plattform? Was sind inkrementelle Attributionen, wie funktioniert das Thema inkrementelle Attribution, was du jetzt bei Meta siehst, im Ads Manager, welches System ist dahinter, wie viele Studien laufen, wie lese ich das, auch welche Gefahr der Falschinterpretation gibt es. All das sind, glaube ich, so Vorträge, die sind sehr, sehr stark an dem, wie auch so ein beruflicher Werdegang von einer Person aussieht, die im Performance-Marketing ist. Auch wenn sie vielleicht gerade noch Knöpfe drückt, einfach die Perspektive so, wie sieht das in 2 Jahren aus? Und das hat man dieses Jahr, glaube ich, sehr stark gemerkt. Es ging an vielen Stellen eben nicht mehr um die Setups im Ads-Manager. Ne? Es ging um das Arbeiten drumherum, es ging um die Vorbereitung, es ging um das in die Belegbarkeit kommen, es ging sehr stark auch um, wie verändern sich Arbeitsprozesse, wenn deine Rolle im Performance-Marketing ist. Wie kannst du anfangen, Wissensdatenbanken aufzubauen, um Agents zu füttern? Wie kannst du anfangen, Tools wie N8N zu nutzen, um Automatisierung zu machen? Das ist, glaube ich, das hat einen sehr realistischen Blick auf das geworfen, was uns jetzt die nächsten 2-3 Jahre auf jeden Fall umtreiben wird, wenn wir halt im Bereich Performance-Marketing, Social Ads unterwegs sind.
Ja, overall ist es, ne, haben wir, glaube ich, so ein paar Wellen jetzt schon erlebt. Wir hatten irgendwie so das Thema technische Hacks, nennen wir es mal so, ja, also in der Vergangenheit. Dann haben wir das Aufkommen, oh mein Gott, Creative wird irgendwie der wesentliche Hebel. Ist ja auch, das hat sich jetzt ja nicht grundlegend geändert. Wo dann erst das Thema aufkam, Leute, wie können wir denn Massen produzieren? Und natürlich ist der Bedarf auch heute höher, als er früher war. Aber wir sind jetzt ja wieder ein Stück weit weg vom Produzier wild drauf los, sondern eben in allen Ebenen das Thema, wie erhöhen wir Qualität? Ne, wie erhöhen wir die Treffsicherheit am Ende? Also welches Messaging, wie werte ich aus, sodass es tatsächlich die Relevanz beweist von dem, was ich mache und nicht, wie mache ich ultra viel mehr, sondern es wird eigentlich anspruchsvoller auf allen Ebenen. Das hat sich so ein bisschen gezeigt. Und dass es so rauskommt aus einer reinen Plattformperspektive eben mehr in die Thematik, welchen Impact hat diese Leistung auf das jeweilige Geschäftsmodell? Wie kann ich das erhöhen?
Ja, also ich glaube auch dieses Thema, also danach waren sich, glaube ich, alle einig. Es reden sehr viele Menschen über AI, aber es sorgt nicht dafür, dass die Komplexität abnimmt, sondern es sorgt ja eher dafür, dass einfachere Aufgaben schneller erledigt werden. Aber die Zyklen, in denen ich dann Entscheidungen treffe, dadurch, dass die Basisarbeit schneller erledigt wird, die nimmt halt zu. Das heißt, du sprichst halt mehr und regelmäßiger über die größeren Themen, die eine andere Tragweite haben, für die auch ein anderer, für die eine höhere Bereitschaft haben muss, auch Verantwortung zu übernehmen, weil man viele Dinge halt viel schneller testen kann, viel schneller an den Punkt kommt zu validieren, viel schneller an den Punkt kommt zu sagen, okay, wir müssen hier gegensteuern. Und das fand ich dann so als zweiten Punkt dieses Jahr total interessant, weil wir das erste Mal, glaube ich, so aus dem Bereich Creative, aus dem Bereich E-Com Leute da hatten, die so übergeordnete Systeme gebaut haben, um bestimmte Arbeitsschritte zu erleichtern. Ne? Beispiel Dead Ads, Max Modric hat ein Tool für das Thema Creative Testing, Creative Iteration. Ja. Die sehen aber natürlich so viel mehr Datenpunkte und so viel mehr Ad-Accounts, dass so eine Meta-Analyse darüber, die halt nicht von der Plattform kommt, ne, sei es jetzt TikTok, Meta, YouTube oder Pinterest, dass da an der Stelle einfach Erkenntnisse auch geliefert werden, wo man sagt, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Also jetzt beispielsweise Winning Creatives oder Creatives, die dann hochseitig irgendwie immer gewinnen, hat dann mal so ausgewertet, in welchen Formaten sind denn die Advertiser unterwegs? Ne? So prozentual über alle 1300 Ad-Accounts, die angeschlossen sind. Was sind denn Formate? Wie macht man einen Unterschied? Wie zeugt man denn Aufmerksamkeit in einem Umfeld, was irgendwie scheinbar alle gleich irgendwie vorgehen? Ne? Also klar, die testen und die machen irgendwie die Botschaften, aber die setzen alle auf die gleichen Creator-Formate, die setzen alle auf Walking Head, die setzen alle auf Unboxing, die setzen alle auf so. Was muss man denn dagegen machen, wenn halt irgendwie, keine Ahnung, 50% der UGCs immer so aussehen? Fand ich halt auch eine ganz spannende Überlegung, weil das kann man ja selber, auch wenn wir jetzt auf unsere Ad-Accounts gucken, keine Ahnung, so, das ist eine dreistellige Anzahl von Ad-Accounts, aber das auszuwerten ist halt irgendwie ganz spannend, um Muster zu erkennen.
Das ist eben, aber das wird genau, glaube ich, auch ein Thema sein. Du hast erstmal, kommen alle überhaupt auf ein vernünftiges Level? Mhm. Also gesagt, dass die der Max hat jetzt ganz viele angeschlossen, sehr gute Agenturen und so weiter, wo du sagst, das ist schon überdurchschnittliches Level.
Ja.
Also ich gehe davon aus, die meisten Accounts, die da angeschlossen sind, werden im Vergleich zum Gesamtmarkt überdurchschnittlich gut betreut.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Positiv betreut. Trotzdem, ab dem Moment, ab dem du das siehst und siehst, okay, du machst das im Prinzip alles nach Best Practice, ab dem Moment beginnt ja im Prinzip das Thema Professionalisierung erst, wenn du sagst, wie setze ich mich jetzt in diesem Markt noch ab?
Ja.
Also was kann ich machen, was besser ist als das, weil ich ein besseres Verständnis meines Marktumfeldes habe, weil ich dann doch nochmal ein, zwei Ideen einbringe, die nicht gegeben sind, weil ich vielleicht meine Kunden nochmal besser befragt habe, besser analysiert habe oder eben die noch keine Kunden werden, besser betrachte. Und dann bist du halt in den letzten paar Prozent, finde ich.
Ja,
naja. Ja. Und da wird es dann eben darum gehen, welche Lösungen findest du dann für dich, um diese letzten Schritte zu gehen?
Ja, was da noch spannend ist, ist, glaube ich, so die Zeitkomponente, also das, was quasi die Speakerinnen und Speaker so, in welchem Zeitraum treffen sie Entscheidungen, ne? So.
Ja.
Früher war so, ja, mach mal 2 Wochen Test und so, über Wochen spricht keiner mehr.
Ja. Ja,
das ist so Tage, teilweise Stunden basiert, und der Max Rast von Klar hatte dann auch so gezeigt, auch so ein schönes Thema für, wann treffe ich welche Entscheidung, wie schnell mache ich das, wie viel im Vorlauf musst du als Marke sichtbar sein, damit Leute eine Kaufentscheidung treffen aktuell, ne, so wie lang ist die Customer Journey, wie viele Touchpoints brauche ich, was bedeutet das für deine Black Week Planung, was bedeutet das für deine Weihnachtsplanung, weil so dieser Zeitpunkt, wann teste ich, wann bin ich live, wann fahre ich hoch, welche Effekte habe ich, wenn ich zu welchem Zeitpunkt hochfahre. Das hat er halt auch mit Klar über, weiß ich nicht, wie viele tausend Ad-Accounts gesehen, einfach so in einer zeitlichen Dimension. Und da ist einfach die Geschwindigkeit, in der du dann halt Entscheidungen treffen musst. Ja. Und wenn du dann die richtigen Tools hast, die dir dann halt prognostizieren können, was bedeutet das denn für meinen Umsatz in 3 Tagen? Was bedeutet das denn für meinen Umsatz in 5 Tagen? Das war halt unfassbar spannend zu sehen, weil das ist, glaube ich, ein Niveau. Auch das sind alles, glaube ich, sehr professionelle, extrem skalierte Ad-Accounts, die da hinterhängen, die sich das angucken, aber das zeigt einfach so, dieses Tagesgeschäft ist sehr stark geprägt von, wer trifft die richtige Entscheidung in welcher Zeit und nicht mehr so, wer fährt die richtige Analyse, weil wahrscheinlich kannst du auch in einem kürzeren Zeitintervall 4 Fehler machen, aber du hast trotzdem halt 5 Ansätze getestet im Vergleich zum anderen.
Genau, vollkommen richtig, aber da auch nochmal ein sehr schönes Beispiel, finde ich, weil natürlich die Cases, die du dann siehst, das ist ein bisschen die sind schon vergleichsweise skaliert. Das heißt, Tests, die gemacht werden, sind halt valide,
oder
ausreichend valide.
Ja,
und das, da sieht man, was Professionalität ausmacht. Denn mit einem kleineren Account hast du halt muss dein Testing anders funktionieren.
Ja.
Vom Zeitablauf, von dem, was du belegen kannst.
Ja.
Tools nehmen dir das ab, ob du jetzt so einen MDE-Check, also ich glaube, die meisten kommen halt nicht aus der Statistik und wissen gar nicht, was ein MDE-Check ist. Mhm. Aber ja, also es ist nicht so, als würde, wir arbeiten viel mit KI, würde ich sagen, so im Verhältnis, ne? Wir bemühen uns, das zu integrieren, wir bemühen uns, das nutzbar zu machen. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich weniger arbeite, müsste ich nochmal kurz sagen, oder dass der Job einfacher geworden ist.
Nee, das ist richtig. Da machst du ja irgendwas falsch, Alexander.
Ich habe auch den Eindruck.
Kann man nur an dir liegen, es liegt doch nicht an der KI.
Ja, wahrscheinlich.
Das, was tatsächlich ganz witzig ist, was ich noch spannend fand, ich habe ja den Jupiter-Raum, den Hauptraum, oder den größten Raum von den dreien, den wir gespielt haben, auch moderiert. Und habe danach die Fragen so ein Stück weit auch gestellt, ne, als Moderator. Wir sammeln Slido als Tool, das heißt, du sitzt irgendwie im Publikum und schaust dann dem Flo und der Lena beispielsweise beim Vortrag zu und kannst währenddessen halt in so einem virtuellen Raum deine Fragen stellen. Die können hochgevotet oder runtergevotet werden. Und das war halt unfassbar spannend zu sehen, auch da, wie unterschiedlich die Fragen einfach sind, ne, womit sich die Leute gerade beschäftigen. Und insbesondere so diese Themen, die wir so seit 2-3 Jahren immer wieder auch diskutiert haben auf dem AdScamp, die werden zunehmend so Best Practice, aber nicht so aus dem Stand nach dem AdScamp, sondern du merkst so, okay, ne, Beispiel Conversion-Kampagnen, hey, wir müssen irgendwie, ne, wie sieht Upper Funnel aus, wie sehen Awareness-Stufen aus, wie sieht so ein Kampagnen-Setup dann auch mal aus, ne? Also es gab ja schon durchaus das ein oder andere, was gezeigt wurde, wie viel Komplexität hinzukommt, wenn Marken auf einmal von online mit auf die Fläche gehen. Mhm. Da hatten wir so 2-3 Cases dabei, so dieses Thema, okay, du hast so 2 Kanäle, die misst du, dann machst du irgendwie Attribution, aber okay, wir müssen auch anfangen, über Marketing Mixed Modeling zu sprechen. Das ist dann schon so der Advanced-Ausbau, aber du merkst so nach und nach, es betrifft immer mehr Leute im Saal, einfach dadurch, dass da mehr Fragen zukommen. Und auch in der Qualität, wo ich sage, das war vor 3 Jahren einfach nicht so. Und da merkst du auch, okay, das Teilnehmerfeld entwickelt sich auch so ein Stück weit. Ne? Das ist auch in seiner Rolle oder auch in den Unternehmen, in denen die Leute dann arbeiten, ist das ein Thema. Und operativ aus den Setups dann dieses Thema, ey, wie baue ich denn einen vernünftigen Upper Funnel auf? Ne? Also baue ich nur jetzt Conversion-lastige Kampagnen, wenn mein Ziel ist Abverkauf? Oder fange ich auch an, wirklich so diese Empfehlung der Plattform zu challengen, Reach-Kampagnen zu mischen im Upper Funnel, um in neue Zielgruppen durchzustoßen. Und das ist so, am Anfang vor 3 Jahren, als das diskutiert wurde, da wurde teilweise belächelt, so CPM ist ja keine Performance-Metrik und so, ist es auch nicht so, müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, aber so diese Taktiken trotzdem zu sagen, okay, wie können wir denn Wachstum erzielen, ne? Wie können wir irgendwie Profitabilität erreichen, welche Maßnahmen sind da, das ist irgendwie, das ist spannend zu sehen, dass sich das, also das ist nicht so, im Jahr 1 ist das der Hack und der Trick und der Ansatz und in Jahr 2 musst du das machen, sondern du merkst so, wie es sich so über die Jahre entwickelt hat und wie sich dann auch so in der Audience und bei den Leuten, die auf der Bühne sind, so nach und nach Best Practices dann auch einstellen und dann irgendwie so massenkompatibel werden.
Ja.
Das ist mir dieses Jahr zum ersten Mal sehr, sehr bewusst geworden, fand ich extrem spannend zu beobachten.
Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist insgesamt glaube ich, so über die Jahre, dass ich natürlich ein paar Fragen vom Level her kommen immer wieder gleich, aber insgesamt erhöht sich das Niveau, auf dem gefragt wird, weil sich diese ganze Branche ein Stück weit mitentwickelt hat im Laufe der Jahre.
Ja,
und ich würde sagen, dass es halt, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, der Zeitversatz wahrscheinlich trotzdem so in der Breite 2 Jahre sind hinter dem, was dann beim AdScamp erzählt wird.
Ja, genau.
In der Breite ist, sind es so 2 Jahre. Und dann hast du es irgendwie so als einen akzeptierten Standard.
Ja, alles das war auf jeden Fall spannend zu sehen. Ansonsten, wenn man sich die Feedbacks der Leute anguckt, na, das ist einfach, also alle, die jetzt gerade auch noch oder gerade noch, die jetzt gerade zuhören und da waren, auch vielen Dank ans Mitmachen und die ganze positive Resonanz. Das hilft uns natürlich auch, das kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir hatten, glaube ich, dieses Jahr 2 Plattformvorträge von YouTube und von Meta. Mhm. Auch da hat sich ein Stück weit gezeigt, auch die Plattformen liefern immer mehr Insight. Also die wissen schon auch beim AdScamp, okay, ich kann jetzt nicht hier meine Folien von der Stange nehmen, so, sondern habe da eine gewisse Erwartungshaltung, die ich erfüllen muss, was dieses Jahr hervorragend funktioniert hat. YouTube war das erste Mal irgendwie mit Cases bei uns auf der Bühne. Ja. Auch Richtung Upper, also zwischen Lower Funnel oder von Lower Funnel bis Upper Funnel irgendwie Beispiele gezeigt, fand ich extrem Gut. Und ja, ich bin gespannt, wo dann die Reise nächstes Jahr hinführt, weil die Challenge, Alexander, die hat ja jetzt begonnen. Ne? Wir müssen ja jetzt wieder ein Line-Up zusammenstellen, ja,
aber
nächstes ehrlich, Jahr im September wieder aktuell ist.
Also, ich finde es, jedes, oft in den letzten Jahren war es so, dass man gesagt hat, okay, was können wir denn erzählen, was noch nicht erzählt wurde? Und dann, und zum einen natürlich, du musst ja gar nicht alles neu erzählen. Also, wie gesagt, das ist ja Unsinn, dafür passiert zu, wird zu viel Basisarbeit falsch gemacht,
ja,
als dass es sich lohnen würde, für alle nur neue Sachen zu erzählen. Aber wir sehen einen jetzt im Laufe des letzten Jahres oder der letzten zwei Jahre einen solchen Wandel eben in den Verantwortungen, auch die die Leute übernehmen, der Art, wie gearbeitet wird, dass ich gar keine Sorge habe, dass die Themen ausgehen.
Nee, da
also null.
Erstmal bin ich happy, weil auf jeden Fall safe ist, dass wir nächstes Jahr wieder ein Adscamp machen werden. Und was auch auf jeden Fall safe ist, ist, dass wir deutlich früher damit starten, dass Leute sich ein Ticket organisieren können. Wir verraten noch nicht, wann es ist, aber ich kann so viel sagen, der Termin ist schon mal eingeloggt. Vielleicht verschiebt er sich nochmal um eine Woche, aber September in Köln zu sein, wäre, glaube ich, so 2026 nicht so verkehrt.
Ist immer gut. Also auch so schon.
Alexander, du hast im Apollo moderiert, ne? Du hast auch einen ganz vollen Tag. Bei dir waren teilweise auch B2B-lastigere Themen, bei dir waren auch teilweise ein bisschen die nerdigeren Themen, einfach weil wir gesagt haben.
Selbstverständlich.
Ist ein kleinerer Raum. Müssen wir auch einfach gucken, das wird nicht für alle im großen Raum irgendwie relevant sein. Was sind denn für dich so die drei Sachen, die du vom Adscamp dieses Jahr mitnimmst, wo du sagst, hey, das hat dich überrascht, begeistert, hat dich nochmal irgendwie dazu gebracht, über Themen anders zu gucken, zu denken.
Also auch inhaltlich meinst du, ne?
Ja.
Ich habe das ja schon ein paar Mal, also intern glaube ich, ganz breit gestreut, das Thema als wir über Marktforschung gesprochen haben oder im Wesentlichen Befragung von Nichtkäufern und Analyse von Nichtkäufern, weil ich, oft ist es so, wenn wir über Themen sprechen, dann reden wir, lass uns über E-Com sprechen und dann hast du einen Shop und dann konvertierst du vielleicht 3% von den Leuten, die kommen. Mhm. So. Weißt du, uns ist das natürlich vollkommen klar, 3%, 97% holen nicht, das wird so akzeptiert, aber eigentlich ist das größere Potenzial, wenn du sagst, du machst ein eigentlich akzeptables Produkt, wie konvertierst du die? So, ja. Und immer sagen wir, geh auf den größtmöglichen Hebel und das ist halt, das nochmal so stärker in den Fokus zu nehmen und zu überlegen, was kann ich denn da machen? Anstrengend ist es vermutlich, weil es qualitative Erhebungen sind und nicht einfach quantitative Erhebungen, aber das Potenzial da drin. Wie gesagt, es war jetzt eigentlich nichts, wo du sagst, das habe ich noch nie gehört, aber du hast es nie so richtig im Fokus. Und das fand ich war ein cooles Thema. Das Thema Testing war ja auch bei mir nochmal im Raum ausgebreitet.
Ja, da war die Verena ja auch, die irgendwie da war der Daniel von Meta auch im Raum und meinte danach so, die erzählt das ja viel besser als so, wie wir das erzählen. So, warum muss ich mir den
Vortrag halten? Was soll ich jetzt noch sagen? Später dran. Und die hat das auch super gemacht, ne? Also da war aber ja nicht nur das waren ja eigentlich alle Dimensionen von Vergleichen und Tests, die du machen kannst. Also das Thema Studien, aber genauso eben auch AB-Tests und so weiter.
Ja.
Und wir sagen das immer, Testing-Mindset und so weiter, aber es ist schon spannend zu sehen anhand der Cases, wo wie gering eigentlich unsere Vertrauensbasis sein darf in etablierte oder vermeintlich etablierte Erkenntnisse. Und sie hat eigentlich sehr schön mal vorgetragen, wo Erwartungshaltung X war, aber Y rausgekommen oder auch Empfehlung von Plattform so und so, anders getestet, komplett anderes Ergebnis. Und jetzt auch nochmal sauber gemessen. Ja. Und das ist schon, das finde ich, sind so gute Aufrüttler, wo man natürlich auch nochmal sich das Setup dann anguckt und so weiter. Aber was ich mitgenommen habe, plus die auch nochmal ein Vortrag, wo ich vielleicht leicht befangen bin, weil er ja auch aus von einer Kollegin von uns gekommen ist. Eigentlich so ein Gesamtritt durch das Thema LinkedIn Advertising in Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb und wo die Baustellen liegen. Und ich glaube, es war einfach ein sehr wichtiger Vortrag, weil es uns einfach oft begegnet, dass Probleme hier entstehen, weil irgendwie Werbeplattformen und vertriebliche Maßnahmen null zusammenwirken und die Erwartungshaltungen schief sind. Und das war eine auf eine bemerkenswert unterhaltsame Weise auch noch erzählt.
Die Inge, die hat auch das erste Mal, die war auch die saß vor 4 Jahren, glaube ich, auf dem Adscamp in der Audience. Und hat uns auch so, glaube ich, kennengelernt.
Crazy. Aber das war auf jeden Fall, es waren ehrlich gesagt nur ein paar von den Erkenntnissen, die ich jetzt für mich so mitnehme.
Ich bin auch ziemlich überwältigt gewesen von einigen Vorträgen. Ich glaube, ein paar habe ich schon genannt. Overall muss man einfach sagen, gerade, ich meine, wir überlegen uns ja vorher so, was ist, wir erarbeiten ja auch mit Speakerinnen und Speakern so die Storyline, die Folien, über welche Themen sprechen wir, wie bauen wir das auf. Ist keine Pflicht, aber es macht super viel Spaß und viele der Personen nehmen das dann auch in Anspruch. Und jetzt im Nachgang zu sehen, so dass das einfach funktioniert hat und dass die Leute happy sind, macht mich erstmal happy. Und ich hoffe, dass einfach nächstes Jahr wieder auch genauso viele neue Gesichter dann zum Adscamp kommen, die ihre Reise in dem ganzen Kosmos beginnen und sich dann auch auf einer Detailtiefe mit den Themen beschäftigen, wo man sagt, okay, das ist halt mehr als das, was ich bei YouTube gucken kann, anders als das, was mir Chatty irgendwie ausspuckt, um zu sagen, wie hinterfrage ich denn richtig, wie steuere ich und wie mache ich mir auch Gedanken über meinen Wirkungsgrad in der Unternehmung oder in einem Bereich, in der Abteilung. Das war schon extrem cool. So, Alexander, wenn ich jetzt zugehört habe, die 30 Minuten, dann freue ich mich natürlich erstens auf alle Folgen, die jetzt danach kommen werden, weil es ja um einzelne Vortragsthemen geht und da nochmal mehr Details dann einfach am Start sind. Und auf der anderen Seite finde ich ja vielleicht auch ganz spannend, nächstes Jahr dabei zu sein. Ich glaube, du planst mich als Moderator wieder ein, würde ich fast sagen.
Es gab ein gemischtes Feedback und deswegen überlege ich noch, aber.
Okay, gut.
Aber ich sag mal so, du hast eine gute Ausgangssituation da.
Okay, ich komme nicht ganz unvorbelastet. Aber wie kann ich denn teilnehmen nächstes Jahr?
Nun, persönlich würde ich dir empfehlen, also nicht als Moderator, sondern als Teilnehmer, Besucher, Besucherin, würde ich mich eintragen.
Genau.
Verrückt. Es gibt auf der Seite www.adscamp.de nämlich bereits die Möglichkeit, sich auf die Early-Nerd-Liste einzutragen. Was heißt das? Das heißt, dass du mithin als Erster informiert wirst, sobald die sehr limitierten und besonders günstigen Early-Nerd-Tickets im Markt sind.
Genau.
Und nein, wir sagen gerade noch nicht, wann sie da sind, aber vielleicht passiert das früher, als du denkst. Deswegen würde ich mich jetzt eintragen, denn dann passiert Folgendes. Sobald wir die Tickets rausgeben, beziehungsweise kurz davor, schicken wir an alle, die auf dieser Liste stehen, hey, Achtung, jetzt geht es los. Der Rest kriegt das natürlich nicht mit. Und da wir diese sehr limitierte Anzahl haben, passiert es dann so 30 Minuten, 20 Minuten, 10 Minuten, 0 Minuten und alle sind weg.
Genau, also es gibt 3 Ticketkategorien. Early Nerd ist die günstigste, die geht exklusiv limitiert raus an alle Leute auf der Liste. Deswegen nutzt die Chance, tragt euch ein und seid die Ersten, die davon erfahren. Und ja, es wird nicht bis Januar dauern, das kann ich schon sagen. Ja, ein bisschen spoilern muss man an
der Stelle. Ja.
So, wir starten jetzt rein, Alexander. Wir haben ganz viele Aufzeichnungstermine mit Speakerinnen und Speakern und werden unserer Rolle gerecht jetzt hier auch im Podcast die folgenden Adscamp-Folgen einzuordnen. Freut euch darauf. Abonniert den Podcast, gebt uns gerne Feedback. Wir lesen eure Kommentare auf Spotify und Co. Und wenn ihr selber gerne mal Gast sein möchtet, dann schreibt uns doch. Oder ihr habt ein Vortragsthema fürs Adscamp. Auch das finden wir immer sehr spannend, weil wir ermöglichen es euch, bei uns auf der Bühne zu stehen, wenn ihr ein Thema habt, wo wir sagen, das passt, das ist cool. Und wenn ihr das dann zum ersten Mal macht, traut euch. Bei uns ist das Adscamp ist für viele der Startpunkt gewesen, um danach auf noch mehr Bühnen zu stehen.
Absolut.
Okay, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Tschö.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr wollt, abonniert uns auf iTunes oder Spotify und bewertet uns gern. Und wenn ihr Hilfe braucht, damit eure Kampagnen fliegen lernen, bucht einfach eine kostenfreie Strategiesession. Den Link findet ihr in den Shownotes.